den vorigen Podcast über Erich Kästner und seine Heimat Dresden gehört, dabei gewesen im Museum, festgestellt, dass das sehr spannend ist, den Wunsch gehabt, tiefer einzutauchen? Na dann, los geht's! Deutsches Reiseradio und Podcast 253 mit Rüdiger Edelmann und rund um Erich Kästner und das Museum in seiner Heimatstadt. Es ist ein Talk mit Andrea O'Brien, die Geschäftsführerin des Museums ist. Das wiederum ist sie, weil sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Architekten Rory O'Brien, das Konzept entwickelt und die Realisierung vorangetrieben hat. Die Lage hat ihre besondere Geschichte und dann wären da noch ein paar weitere Fragen, die sich auch aus dem Gespräch entwickelt haben. Die Villa Augustin, Antonstraße 1, direkt am Albertplatz, ist die Heimat des Erich-Kästner-Museums. Danke für Ihre Zeit, lieber Andrea. Das Museum ist ja bei weitem nicht so selbstverständlich, wie man es für möglich halten würde, richtig?
Man kann natürlich sagen, wenn man sich für die Künste interessiert, besonders für Literatur, dann stößt man zwangsläufig ganz schnell auf Erich Kästner. Und von Erich Kästner ist der Weg nicht weit bis zu seinem autobiografischen Roman, Als ich ein kleiner Junge war. Und wenn man den liest, dann ersteht ja sozusagen die Stadt um 1900 wieder auf. Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an Erich Kästners Kindheit, sondern auch an die Stadt selber. Und so wie Erich Kästner da drin beschreibt, dass sein ästhetisches Empfinden durch den Städtebau hier geprägt war, so lassen sich auch Architekten von Literatur inspirieren. Aus dieser Verbindung, dieser gemeinsamen, ist natürlich dann auch die Überraschung gewachsen, dass es für einen so weltbekannten Sohn einer Kulturmetropole wie Dresden tatsächlich kein Museum in seiner Heimatstadt gab. Und mit diesem Erstaunen waren wir natürlich nicht alleine, sondern es gab eigentlich immer, auch zu DDR-Zeiten, viele Dresdner Bürgerinnen und Bürger, die sich einen bleibenden Ort der Erinnerung oder Begegnung mit Erich Kästner gewünscht hätten. Aber es musste eben erst der 100. Geburtstag im Jahr 1999 vor der Tür stehen, bis es ein bisschen ernster wurde, dass man das auch tatsächlich in Angriff nehmen wollte.
Nun war das ja in gewisser Hinsicht ein Glücksgriff. Ich sprach eben schon von Umgebung. Es kommt ja nicht so ganz von ungefähr, dass man jetzt sagt, das wäre der ideale Platz, nämlich die große Villa von Erich Kästners Onkel Franz Augustin, der nun als Pferdehändler, ja, wenn man das jetzt salopp ausdrückt, in die Abteilung Neureich des frühen 20. Jahrhunderts einzuordnen ist. Wie kommt man an eine solche Villa heran? Stand die damals leer? Musste die dann restauriert werden? Oder was war damit?
Franz Augustin war ja der Bruder von Erich Kästners Mutter. Und diese Nachkommen haben die Villa noch bis 1988 in ihrem Besitz behalten. Und dann haben sie an die Stadt Dresden verkauft. Da konnten sie natürlich nicht ahnen, dass es eine deutsche Wiedervereinigung geben würde und der Wert von Privatbesitz ein anderer sein würde. Die Stadt Dresden hat mit dieser Villa gar nichts weiter angefangen. Also sie war in dem Nachkriegszustand notgeflickt und sie war mehr oder weniger zugewachsen. Dazu kam auch die unmittelbare Umgebung, auch die anderen Villen im Hintergrund hier am Albertplatz, das Verkehrshochhaus. Das war alles verfallen und niemand hat dieses Areal wirklich beachtet zu der Zeit. Dann kam noch dazu, dass es aber sehr, sehr viel durch den Nachwendebauboom verursachten Leerstand an Gewerberaum gab. Die Deutsche Krankenversicherung wollte hier nebenan neue Gebäude errichten zum eigenen Zwecke. Und da war die Stadt Dresden dann klug genug zu sagen, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber diese Villa auch general sanieren. Und das haben die gemacht und haben dann keine Mieter gefunden. Und unser Museumsunterfangen war erstmal unabhängig von diesem Ort. Es ist ja auch ein völlig autarkes Museumsensemble, kann man sagen. Es besteht aus einem Museumskern und 13 mobilen Säulen. Und alles, was es eigentlich braucht, ist ein Stromanschluss. Das ist auch ein städtebauliches Statement, kann man sagen, derzeit geschuldet. Und dann kam eins zum anderen. Dann trafen wir die Liegenschaftsverwaltung und dann wurde verhandelt. Und dann durften wir erstmal mit dem Museum unten im Erdgeschoss einziehen, aber quasi nicht als Mieter. Das hätten wir uns gar nicht leisten können, weil es ist tatsächlich ein Projekt, das vorwiegend durch bürgerschaftliches Engagement entstanden ist. Also wir hatten nicht von Anfang an die Unterstützung der Landeshauptstadt Dresden. Das Museum ist weitgehend wirklich auch aus privaten Kleinspenden, Großspenden entstanden. Insofern waren wir froh, dass wir die ersten 11 Jahre lang nur Betriebskosten bezahlen mussten, um überhaupt unten drin zu sein. Und um den Bogen nochmal zu schlagen, warum diese Museumsnachfrage überhaupt bei uns auf dem Tisch gelandet ist, das liegt daran, dass es uns als Literaturverein schon seit Mitte der 90er Jahre gab. Und es war einer unserer Kernaufträge, quasi das geistige Erbe Erich Kästners lebendig zu halten in Form von Veranstaltungen, welcher Art auch immer. Und so kam es halt, dass die Augen sich quasi auf uns richteten, als es um die Überlegung ging, wie könnte man denn ein Museum für Erich Kästner machen heutzutage, ohne Geld, ohne Nachlass, ohne alles. Niemand hatte eine Idee. Und diese Idee, die kam quasi als eine Art familiäres Küchentischprojekt tatsächlich erstmal zustande. Weil mein Mann als Architekt sich auch schon lange befasst hatte mit dem Thema Mikroarchitektur. Wenn man das sehr vereinfachen will, kann man sagen, es geht natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch aus Ressourcengründen, aus monetären Gründen, um die Überlegung, wie man Raum und Informationen in möglichst optimaler Weise verdichten kann und trotzdem ein sehr besucherorientierten Raum schaffen kann, in der Menschen quasi, so wie es heute ja auch durchaus üblich ist, sich wirklich als eigene Wissensredakteure bewegen und ihre Informationen selber zusammenstellen. War ja auch die Zeit des aufkommenden World Wide Web. Viele jüngere Menschen sind sich dessen gar nicht mehr so gewahr. Aber das bedeutete ja auch in puncto Bildung eine Revolution, was auch immer jetzt heute draus geworden ist. Aber es bot einfach die Möglichkeit eines freien Zugangs zu Bildung, auf jeden Fall eines viel freieren Zugangs, als wenn man quasi sich nur auf die Bildungseinrichtungen stützt. Das ist hierarchisierte Bildungsvermittlung. Und das war sehr im Sinne Kästners. Das ist ja eines seiner ganz großen Themen. Es war sowieso eine ganz erstaunliche Entstehungsgeschichte dieses Projektes, weil tatsächlich hatten wir bis auf die Idee und das Konzept und dann auch die Architekturplanung, die sich formte, hatten wir nichts. Wir hatten vor allem gar kein Geld, wir hatten keinen Ort, wir hatten erstmal keine Inhalte und sind dann aber trotzdem auf Tour gegangen, um dieses Museumskonzept in der Öffentlichkeit vorzustellen und Spenden dafür zu sammeln. Da hat uns dann die Bürgerstiftung mit unterstützt, aber es war quasi etwas völlig Neues, jemandem zu erklären, was es noch nicht gab, was man gar nicht zeigen konnte. Das war nicht so einfach. Also das setzte schon auch ein gewisses Vertrauen der Menschen, die dann dazu beigetragen haben, dass es Realität wurde, voraus. Und wir sind natürlich sehr froh, dass das gelungen ist.
Gehen wir doch jetzt aber ruhig auch in die Gegenwart. Wenn ich heute jetzt nun beispielsweise, weil es in diesem Jahr nun den 125. Geburtstag gibt, nach Dresden komme und sage, ja, ich will mich der Figur, der Person, dem Schriftsteller annähern, was kann ich hier de facto erwarten? Insbesondere, wenn ich, weiß ich ja, der hat 2, 3 bekannte Kinderbücher geschrieben, wie kann ich mich mit dem Besuch der Person des Schriftstellers annähern?
Also diese emotionale Ebene, die Sie da gerade angesprochen haben, spielt natürlich eine Rolle. Aber man kann sich auch sehr faktisch mit dem ganzen universellen Themenkonvolut auseinandersetzen, für das Erich Kästner steht. Wenn man sich bewusst macht, was für ein Jahrgang er war, 1899, das bedeutet, er hat wirklich das gesamte 20. Jahrhundert bis 1974 miterlebt mit all den gesellschaftlichen Brüchen, den Kriegen, den sozialen Ungleichheiten, die es gab. Und das hat er verarbeitet, nicht nur über sämtliche literarischen Genres, sondern vor allem auch über alle Medien, die ihm zur Verfügung standen. Insofern ist er immer noch ein hochmoderner Autor. Und das ist es, was vor allem junge Menschen auch sehr interessiert. Also jetzt leben wir quasi im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. So ganz begonnen hat es noch nicht. Manchmal muss ich wirklich zurückdenken, wie das damals war, als das Internet aufkam, so ein bisschen eine ähnliche Schwellensituation wie heute, wo man sehr darüber diskutiert, wohin uns das führen wird. Und Kästner hat tatsächlich sich auch sehr für technologische Fragen interessiert und in einem seiner bekanntesten Kinderbücher, der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee, gibt es eine voll elektrisierte Stadt. Es gibt schon ein Handy, das Buch ist 1932 geschrieben. Das ist ganz erstaunlich. Und es gibt ja auch ein Gedicht von ihm, Der synthetische Mensch. Da imaginiert er, dass quasi in der Zukunft künstliche Menschen hergestellt werden, die man sich mit jedem Bildungsgrad in jeder Altersstufe bestellen kann bei Professor Bumke. Also sprich, dieser Gedanke, was Technologie im Positiven wie im Negativen für die gesellschaftliche Entwicklung bedeuten würde, da hat er in die Zukunft geblickt.
Es war ohnehin, glaube ich, alles sehr, sehr visionär. Also wenn man aktuelle Diskussionen um Friedenskonferenzen und Waffen und Kriege führt und liest dann mal in dieser Fabelgeschichte von der Konferenz der Tiere nach, kommen einem bestimmte Verhaltensweisen von Politikern, die Erich Kästner, diejenigen, die es heute machen, ja nun überhaupt nicht mehr kannte, sehr bekannt vor.
Ja, absolut. Also wir haben auch ein sehr schönes Literatur- und Demokratievermittlungsprojekt gemacht mit genau dieser Konferenz der Tiere als Rahmung. Das haben wir in ländlichen Gemeinden in Sachsen gemacht, in denen es politisch besonders brisant zuging. Und eigentlich ist die Problematik ja immer die gleiche, dass, sagen wir mal, die Diskursqualität einfach verloren geht in der Gesellschaft, dass andere Meinungen nicht mehr vertragen werden, dass es sich immer mehr Blasen bilden. Vieles könnte mit Sicherheit wesentlich besser sein, wenn es einfach noch Gespräche in Ruhe und auf Augenhöhe gäbe. Und letzten Endes, dahinter steht einfach ein aufklärerischer Vernunftgedanke, den Kästner ja auch betrieben hat in der Konferenz der Tiere. Das ist ganz offensichtlich. Und Kästner hat es natürlich immer auch mit viel Witz und Humor ganz wunderbar transportieren können. Deswegen ist er auch ein ganz großer, fast Mediator, kann man sagen, wenn man in der Erwachsenenwelt über diese gravierenden politischen Themen spricht und man involviert Kästner-Zitate oder Walter Trier-Illustrationen, da sind Leute wesentlich zugänglicher.
Das ist erstaunlich, aber ich glaube, in irgendeiner Form auch nachvollziehbar. Wie schätzen Sie das persönlich ein? Das ist jetzt ein bisschen weg vom Museum. Ich hatte gestern ein Zufallsgespräch, weil ich musste aus der Hotelgarage das Mietfahrrad irgendwie rausholen, um unsere Tour hier durch die unterschiedlichsten Kästner-Städte zu machen. Und dort war ein Hausmeister zugange, der sagte, ja, Kästner, das ist ja ein spannendes Thema. Und ich weiß ja nicht, ob der das mit Absicht gemacht hat, dass er jetzt gerade seinen 125. Geburtstag hat, in einem Jahr, wo es so sehr auf Wiederherstellung und Absicherung von Demokratie geht. Das war noch einer, der spricht mir aus der Seele. Und das von nicht irgendwelchen gelehrten Menschen, sondern eigentlich von ganz normalen Berufstätigen, die sich jetzt unter normalen Umständen vielleicht gerne zwar ein Buch lesen, aber jetzt weit entfernt von der Literaturwissenschaft sind.
Ja, das merken wir ja auch an den Besuchern, die zu uns kommen. Also das kann man schon sagen, das sind alle Milieus vertreten. Menschen, die noch im Schulalter sind, kommen natürlich auch durch Schulen zu uns. Da sind alle Schultypen vertreten, aber auch unsere Erwachsenenbesucher, die Familien, die kommen. Das ist sehr bunt gemischt, weil Kästner halt diese geniale, sag jetzt mal, vermeintliche Einfachheit hat, eine sehr klare Sprache. Dabei hat er aber für anspruchsvolle Leser immer viele Subtexte eingebaut in seine Geschichten. Also diese mehrschichtige Zugänglichkeit ist ganz enorm bei ihm. Das ist auch ein Punkt, den das Museum unten aufgreift in seinem Angebot.
das mit dem langläufigen Urteil über Erich Kästner? Es gibt ganz viele, die sagen, ja, ja, das ist dieser Kinderbuchautor. Und damit hat sich's. Damit will ich Kinderliteratur auf gar keinen Fall schmälern. Die ist extrem wichtig. Aber tut man Erich Kästner und seinem Werk, das er, ich sag jetzt mal, für in Anführungszeichen Erwachsene geschrieben hat, nicht unrecht?
Ja, absolut. Es ist ja auch der allergrößte Teil seines Werkes für Erwachsene geschrieben. Und dieses Phänomen hat sich lange auch in der Literaturwissenschaft gehalten. Man hat ihn quasi parzelliert, also die Kinder- und Jugendliteraturforschung hat sich den Kästner-Part genommen, dann hat man sich für den neusachlichen Lyriker ein bisschen interessiert, aber Kästner, er hatte nicht nur eine Versfabrik, er hatte eine Literaturfabrik, das kann man auch sehen, wenn man im Deutschen Literaturarchiv in seine Stoffsammlungen schaut, also er war sehr klug im Umgang damit, wie er seine Stoffe wiederverwertet hat in unterschiedlichen Genres. Also da kann man lange, lange eintauchen und merkt die Feinheiten und er ist definitiv jemand, den man möglichst in einem 360-Grad-Gefüge lesen sollte. Deswegen ist auch das Museum so aufgebaut, dass nicht der Kinderbuchautor Erich Kästner etwa getrennt ist von dem Rest, sondern es fließt auch wie ein großes Netzwerk ineinander. Sonst tut man ihm tatsächlich Unrecht. Inzwischen ist die Kunde ein bisschen rumgegangen, auch in der Literaturwissenschaft verändert sich das ja. Der Umgang mit ihm und der Blick auf ihn. Und man weiß es einfach sehr zu schätzen, denn das ist ja auch eine große Könnerschaft, dass man sich an so unterschiedliche Zielgruppen richten kann.
Ja, und ich glaube, ich kenne sehr viele Autoren, wo ich jetzt unterstellen würde, sind natürlich immer Gefühle und Unterstellungen, dass die sehr intelligente Sachen schreiben, die hochgeistige Ansprüche stellen. Aber wenn sie versuchen sollten, diese Inhalte ganz einfach für Kinder in einer etwas einfacheren Sprache zu formulieren, wahrscheinlich gnadenlos scheitern.
Ja, nein, da ist er ganz hervorragend, sowohl in seinen Texten für Kinder wie für Erwachsene. Und in seiner Kinderliteratur finde ich das auch wirklich phänomenal, dass er den Kindern ja wirklich auch was zutraut und was zumutet. Also nicht nur ist er sehr einfühlsam und, ja, wie soll man sagen, sehr ermächtigend im Umgang mit seinen Figuren in den Büchern, sondern auch im Umgang mit seinen Lesern und seinen Leserinnen. Denn wenn man sich vorstellt, ein Buch wie Als ich ein kleiner Junge war, da werden so viele Themen wie nebenher verhandelt, die natürlich auch Familienfragen anbetreffen, die den Krieg und die Zerstörung anbelangen. Also, oder das militaristische Schulsystem und so weiter. Also Fragen, universelle, grundlegende Fragen, die Menschen umtreiben. Und Kinder werden da auf eine spielerische Art rangeführt, aber sie werden eben wirklich auch selber ernst genommen als Protagonisten.
Ja, und vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung mit im Moment ganz akuten Themen. Nehmen wir ein Beispiel wie Rassismus. Und dann gehen wir in den 35. Mai und nehmen Petersilie, die genau erklärt, warum sie schwarz-weiß kariert oder in Rauten, ne, oder?
Ja, also natürlich haben wir heute in einer Woke-Gesellschaft das Problem, das viele Künstler und Autoren haben. Es wird immer noch darüber debattiert, wie man jetzt mit den politischen Inkorrektheiten umgehen soll. Also es gibt kein Buch Erich Kästners, wo man nicht über gewisse Dinge stolpern könnte, aber man muss sie halt auch aus ihrer Zeitgeschichte erklären. Es ist erklärungsbedürftig und dann kann man vielleicht auch sehen, dass Erich Kästner jemand war, der wirklich überhaupt keine rassistischen oder ideologischen Vorbehalte hatte anderen Menschen gegenüber, egal welchen Alters.
Das war für mich auch klar. Also ich spreche jetzt wirklich aus der Erinnerung, weil ich weiß nicht, wann ich dieses Buch das letzte Mal in der Hand hatte. Und vor allen Dingen, es wird dargestellt, Petersilie ist eine wunderschöne Prinzessin und nur sie ist halt schwarz-weiß, weil sie hat eben Eltern mit unterschiedlicher Hautfarbe. Und das war, jetzt ist sie halt kariert, aber deshalb ist sie genauso schön und genauso nett und alles ganz prima.
Das ist wahr. Aber natürlich schwingt auch so ein bisschen, also die Ignoranz jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das Nichtwissen der damaligen Zeit und die noch nicht erfolgte Auseinandersetzung mit vielen Fragen, die schwingt da natürlich mit. Also da war Kästner jetzt nicht aufgeklärter als seine Zeitgenossen, würde ich sagen.
Wir auch.
Ja, klar.
Ich glaube, jeder von uns wird zugeben, dass er vielleicht jetzt nicht im Hinblick auf Verhaltensweisen, aber auf Denkungsarten sich über Dinge, die heute sehr wichtig sind, auch in der sprachlichen Umsetzung, ich will jetzt nicht bis zum Gendern gehen, sich keinerlei Gedanken gemacht haben, ob das denn jetzt nun korrekt, inkorrekt oder wie auch immer ist.
Ja, das, was für uns heute selbstverständlicher ist, dass wir da einfach wahrnehmungsstärker sind, wo man das Empfinden anderer Menschen verletzen könnte, dass man das heute tut, hat was damit zu tun, dass wir inzwischen in einer globalisierten Welt leben, in der viel mehr unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und man einfach mehr übereinander weiß. Das war zu Kästners Zeit natürlich nicht so. Also Kästner ist auch in Europa gereist und das war's. Also er war sowieso kein vielreisender Mensch. Und insofern kann man davon ausgehen, dass ihm manches da überhaupt nicht bewusst war. Aber seine innere Haltung war mit Sicherheit keine diskriminierende.
Reisen, also ein Thema, mit dem ich mich jetzt hier zwangsläufig auch beschäftige. Einer der Leitsätze, die ich heute nur auch abfotografiert habe, ich bringe es wahrscheinlich jetzt trotzdem nur sinngemäß zusammen. Einer der Hauptgrund des Reisens, einer Hauptmotivation des Reisens ist, dass man Heimweh bekommt. Erklärt vielleicht auch ein bisschen, bis hin zu dem Gedicht über den verdörrenden Baum, warum er beispielsweise während seines Schreibverbots und der Diskriminierung während der Nazizeit eben trotzdem in Deutschland geblieben ist. Jetzt mal von der Mutter ganz abgesehen.
Mhm. Ja, das mag durchaus sein, wobei sein Wahlort war Berlin. Und das war eine Metropole, die natürlich in der sehr viel mehr international aufgestellte Künstler aufeinander trafen. Das hat er auch weitlich genutzt. Also es war jetzt nicht wirklich so, dass er an der Scholle klebte. Er wäre sicherlich auch nicht zurückgegangen, selbst wenn es die deutsche Teilung nicht gegeben hätte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Er hat ja auch schon früh ein paar weniger bekannte Texte geschrieben. Einer heißt Dresden im Schlaf. Und da lobt er zwar wirklich diese wunderschöne Stadt, aber er moniert doch die etwas residenzstädtische Mentalität, die wenig Zukunftsfreudigkeit und Modernität an den Tag legt.
Wie schätzen Sie das persönlich ein, den Stellenwert von Erich Kästner zu Zeiten der DDR? Und wirkt sich das denn in irgendeiner Form aus, dass heute die Kinder der 60er und 70er Jahre, die in der DDR groß geworden sind, mit Erich Kästner wesentlich weniger anfangen können, als das in Westdeutschland war?
Nein, also das können wir tatsächlich nicht beobachten. Das ist ja wie oft in Diktaturen, es gibt keine ganz klare kulturpolitische Linie. Das war ja auch schon so während des Nationalsozialismus. Das war auch ein Auf und Ab, was Kästner dann durfte und dann wieder nicht durfte und dann doch durfte und so weiter. Und natürlich wurde nicht alles von ihm verlegt. Und man hat kritisch seinen Pazifismus betrachtet. Er war zu bürgerlich links in den Augen der Kulturfunktionäre. Und trotzdem hat man vieles aber auch veröffentlicht. Also wir haben eine Übersicht zusammengestellt, was es da alles gab. Und das ist erstaunlich viel. Und irgendjemand hat es sowieso immer geschafft, durch Westkontakte was zu besorgen. Und dann war das die berühmte Bückware zu DDR-Zeiten. Also unterm Ladentisch wurde das dann durchaus doch gehandelt. Also wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass ja schon ab den 60er Jahren, kann man sagen, sogar Mitte der 50er erschienen erstmal die Kinderbücher. Und dann auch Erwachsenenliteratur Schritt für Schritt. Aber was Usus war, gerade bei Gedichten oder kurzer Prosa, da hat man sich halt für Anthologien das politisch Genehme rausgesucht und hat das dann in einem anderen Kontext zusammengestellt.
Ja. Was auch so ein bisschen zu der Enttäuschung von Kästner, als er zu seiner einzigen Lesung in der DDR in Dresden auftrat, dann beigetragen hat. Ich glaube, danach war er dann auch nie wieder hier.
Er war da ja auch schon selber relativ betagt, 1967, aber tatsächlich hat ihn das sehr aufgebracht, dass das ganz klar gelenkt war, wer da in den Gobelin-Saal rein durfte zu seiner Lesung und wer nicht. Und wahrscheinlich war auch so ein bisschen der Affront beabsichtigt, dass der Saal auch nicht gut gefüllt war. Wir haben irgendwann mal ein Zeitzeugenprojekt gemacht und haben einen öffentlichen Aufruf gestartet, um mal zu hören, wer damals überhaupt bei der Lesung war und wer eben nicht rein durfte. Und auch erst kürzlich ist von dem Autor Jochen Labs, den es damals selber betraf, der durfte rein. Da gibt es in einer Literaturzeitschrift hier aus Dresden einen kurzen Aufsatz dazu, wie er das beschreibt und auch Kästners Verärgerung darüber.
Viel philosophiert und hin und her überlegt, aber das gehört auch dazu. Nochmal ganz praktisch, ich komme als Besucher in das Erich-Kästner-Museum hier am Albertplatz. Was kann ich erleben, was kann ich mitnehmen?
Wenn Sie als Besucher kommen, bekommen Sie zuerst eine 10-minütige Gebrauchsanweisung für das Museum, weil es ja zum selber Bedienen ist. Sie kommen rein, Sie können im Museumskern sich am Außenrand die ausgewählten Originale anschauen. Sie können im Kern am Computer sich Filme anschauen. Sie können hinterlegtes Material angucken. Es gibt eine kleine Hörstation. In den 13 Säulen, die den Kern gruppieren, gibt es sehr viele Schubladen mit lauter Materialien, die wir ganz bewusst nicht als Originale zum Nicht-Berühren dort reingetan haben, sondern es sind Faksimile-Kopien, das sind Dokumente, Korrespondenzen, Textauszüge, Fotos. Also es ist eine Mischung unterschiedlichster Materialien, die man sich rausnehmen kann und in aller Ruhe betrachten. Sie können an jeder Säule anfangen. Es gibt 4 Kardinalsfarben, die sind großen Themenbereichen zugeordnet, damit man Prioritäten setzen kann, je nachdem, für was man sich interessiert. Wer sich für Kästner und die Medien interessiert, guckt in die blauen Schubladen. Wer eher gerne was über den jüngeren Kästner wissen möchte in seiner Zeit in Dresden und Leipzig, guckt in die grünen Schubladen. Grün signalisiert die Heimat. Rot ist der Mann zwischen den Stühlen. Da geht es tatsächlich um Polaritäten, Widersprüche in Kästners privatem Leben, aber auch in seinem politischen Leben. Also zum Beispiel Dokumente zu seiner Zeit im Nationalsozialismus findet man dort. Gelb ist dem Kinderbuchautor Erich Kästner vorbehalten, aber auch seiner Utopie des Kindlichen, denn er hat ja immer an die Erwachsenen appelliert, sie mögen die Verbindung zu sich als Kind nicht verlieren, dann seien sie die besseren Menschen. Und es ist eine reichhaltige Materialsammlung. Man kann davon ausgehen, jeder Mensch ist ein Individuum und kommt mit unterschiedlichem Vorwissen, unterschiedlichem Zeitbudget und unterschiedlicher Interessenslage. Und in dem Moment, in dem man in so einer Schublade was findet, was einen wirklich auch berührt und anspricht, da geht die normalerweise eher strukturierte Suche zu Ende und dann fangen die Besucher an, sich völlig festzubeißen.
Also an der Stelle halt einfach auch ein bisschen ein emotionaler Zugang zu sagen, was interessiert mich? Man wird eingefangen und bleibt dann auch bei seinem Thema.
Ja, das macht wirklich jeder nach Gutdünken. Also es gibt natürlich auch Sekundärliteratur im Museumskern. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt aber erstmal einen Werküberblick haben, dann kann man sich in der Monographie hinten die Zeittafel anschauen. Man kann sich auch Kästner im O-Ton anhören. Viele Dinge, die unten im Museum sind, auch Buchausgaben, sind ja inzwischen gar nicht mehr lieferbar. Das Gleiche trifft auch auf Tonaufnahmen zu. Aber wir haben unten noch welche, also wenn man zum Beispiel Erich Kästner selber Kapitel aus Als ich ein kleiner Junge war lesen hören möchte, dann kann man das unten tun. Jenseits von dem einen Computerarbeitsplatz haben wir auch noch Tablets im Einsatz. Das ist vor allem für die Kinder oft interessant. Da können die auch eigene Action-Bounds erstellen, also da geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben aber auch analoge Parcours Für die Kinder ist das ein bisschen gestaffelt nach Alter. Also diese Parcours führen sie quasi auf einer Suche verbunden mit einem Rätsel durch das Museum und lenken sie so ein bisschen. Und wer das richtige Lösungswort findet, bekommt natürlich auch ein Gummibärchen. Und für die Erwachsenen, die vielleicht wenig Zeit haben oder gerne besonders zielgerichtet vorgehen wollen, gibt es unseren Parcours für Eilige. Da ist das Wirkprinzip das gleiche. Man wird auch geleitet durch das Museum. Man bekommt einen Säulenplan, dass man ganz genau sieht, auf welche Säule beziehen sich die Fragen, die gestellt werden. Und so taucht man quasi ein in dieses Museum. Aber es lässt eben viele, viele individuelle Freiräume, weil es gedacht ist für eine selbstbestimmte Auseinandersetzung mit Kästnerstoffen und nicht etwa als Belehrung darüber, wie man jetzt Erich Kästner einzuordnen hätte. Das liegt uns ganz fern.
Das Museum geht auch aus seinen Mauern insofern heraus, als dass sie einen Audioguide anbieten, der es einem ermöglicht, vom Museum aus loszulaufen. Was auch kein Problem ist, sind keine Riesenstrecken, um die entsprechenden Lebensstationen des Kindes und des Jugendlichen Erich Kästner in Dresden und Dresden-Neustadt nachzuvollziehen, richtig?
Ja, es ist sogar ein Audioguide, der noch mehr Freiheit gewährt. Man kann sich diese App kostenlos downloaden und dann kann man sie offline benutzen. Das heißt, das kann auch jeder japanische Kästner-Fan, der eben nicht nach Dresden kommen kann, kann sich das runterladen. Der Audioguide, den gibt's auf Deutsch und Englisch und er ist bebildert und ein bisschen illustriert. Und der fiktive Erzähler, den wir geschaffen haben, ist das sprechende Pferd aus dem 35. Mai. Das ist ein Instrument unseres Museums ohne Bände. Dann haben wir auch noch unser Museumsmobil, das immer wieder auf Tour geht. Wir haben eine internationale Wanderausstellung. Also wir haben uns ganz bewusst immer sehr viel auch außerhalb unserer Wände bewegt, weil die Kästner-Fangemeinde unheimlich groß ist, was dem Umstand geschuldet ist, dass Erich Kästners Texte in über 70 Sprachen übersetzt sind. Und man muss sich manchmal wirklich noch auf den Schirm holen, dass das Gros der Kästner-Fans weltweit eigentlich gar nicht mal Deutschsprechende sind.
Meine Erfahrung, die Zeit im Museum schrumpft mit jeder Schublade, die man öffnet. Festgebissen, wie Andrea O'Brien sagt, hatte ich mich ganz schnell. Trotzdem blieb nur der Rundgang für Eilige. Beim nächsten Mal will ich länger bleiben. Das war es dann für diesmal, wenngleich wir vermutlich noch lange Zeit hätten weiterreden können. Ich hoffe, der Inhalt war auch für eure Ohren erhellend. Wer bis hierher gehört hat, doppeltes Dankeschön. Kurzer Hinweis am Ende, das Abonnement von Reiseradio Website und Podcast ist kostenfrei. Gibt's auf den bekannten Portalen wie Spotify, Amazon, Google, Apple und einigen mehr. Kostet nichts, aber kostet nicht nur meine Zeit. Deshalb freue ich mich auch über jede Anzeige oder über Kurzspots für die Podcasts. Das kleine Geld dafür dient der finanziellen Absicherung. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Die Facts dazu stehen im Media Kit auf der Homepage. Danke und bis zum nächsten Podcast.